Die Sprache gilt als Vorbote jeder Gewalt, sei es zwischen Menschen oder Staaten. Gab es bereits Anzeichen auf der Ebene der russischen Sprache dafür, dass es zu einem Überfall auf die Ukraine kommen würde? Was steckte hinter dem Begriff Brudervolk? Gab es andere ideologische Konzepte, die die Beziehungen zwischen den beiden Staaten prägten? Und was sind die Wurzeln des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine aus begriffs- und ideengeschichtlicher Perspektive? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ukraine Memo, einem Podcast des Instituts für Europäische Politik. In unserem Podcast analysieren wir aktuelle Entwicklungen und langfristige Trends in der ukrainischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Lyudmila Melnik, wissenschaftliche Mitarbeiterin am EEP und ihr Podcast-Host. Heute freue ich mich sehr, unseren Gast Alexander Sabirko vorstellen zu dürfen. Er ist Literatur- und Kulturwissenschaftler sowie Slawist und lehrt an der Universität Regensburg. Hallo lieber Alexander, vielen Dank, dass du dabei bist.
Guten Tag, danke für die Einladung, freut mich.
Als Russland im Februar 2022 die Vollinvasion gegen die Ukraine startete, haben viele damit nicht gerechnet und für viele kam dieser Überfall unerwartet. Ich habe mich damals beim Gedanken ertappt, dass ich das kommen sah. Allerdings habe ich die ganze Zeit vorher versucht, diesen Gedanken zu verdrängen, mit einer einfachen Argumentation. Wir leben im 21. Jahrhundert, es gibt Völkerrechte und mögliche Konflikte zwischen den Staaten sollen nicht durch Kriege ausgetragen werden. In einer anderen Hinsicht habe ich mich jedoch nicht geirrt. Die russische Sprache und die Art und Weise, wie die Ukraine dort konzeptualisiert und dargestellt wurde, lieferten für mich bereits starke Anzeichen dafür, dass es für Russland darum ging, die Ukraine zurück ins Imperium zu holen und als eigenständigen Staat mit seiner politischen Kultur zu vernichten. Dieses Gefühl begleitete mich seit 2010, als Janukowitsch an die Macht kam und verschärfte sich während des Euromaidans und anschließend während der Krim-Annexion und des Krieges im Osten der Ukraine, den Russland dann begonnen hat. Alexander, in deiner Arbeit beschäftigst du dich sowohl mit der ukrainischen als auch der russischen Sprache sowie der Literatur. Und wie hast du die russische Sprache mit Blick auf die Ukraine erlebt? Hat sie tatsächlich Anzeichen für die Vollinvasion geliefert, die einfach übersehen wurden?
Nun, wir müssen hier klären, zunächst mal über welche Sprache oder über welche Sprachregister wir uns unterhalten. Ja? Und in dem Bereich, wo ich mich vielleicht als Experte bezeichnen kann, ist nicht unbedingt die Alltagssprache und nicht die Sprache, die, sagen wir, in den Wörterbüchern kodifiziert wird, ja, sondern ich untersuche die künstlerisch verformte, ja, also ästhetisierte Sprache, die Sprache der Literatur, der Kunst, der Filme zum Beispiel. Und das ist ja nicht dieselbe Sprache, die mal auf den Straßen gesprochen wird, nicht unbedingt die Sprache der politischen Elite. Obwohl es gibt natürlich sehr viele Überschneidungen. Ja. Und wenn wir uns über die gegenwärtige russische Literatur unterhalten, so ist es geradezu verlockend zu sagen, ja, dort gab es ganz klare Anzeichen dafür, dass es einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine und darüber hinaus einen Krieg zwischen Russland und dem Westen, also NATO oder vielleicht den USA, bald geben kann. Ja, also ich habe mit meiner Dissertation im Jahr 2012 angefangen, wo ich versucht habe, die Konfliktträchtigkeit der Raum- und Ordnungsmodelle in russischen und ukrainischen Literaturen zu zeigen, ja, und offenzulegen. Und ich war damals in einem interdisziplinären Projekt tätig und es gab sofort große, sag ich mal, skeptische Stimmen, würde ich das so benennen, von Seiten der Politologen, der Juristen, der Wirtschaftswissenschaftler, die gesagt haben, ja, aber Russland ist sehr eng verflochten mit dem Westen, aber auch mit dem eigenen sogenannten Nein Ausland, ja, mit den ehemaligen Sowjetrepubliken. Und aufgrund dessen sind diese Szenarien, die man in der Popliteratur und in der Kultur zu finden war, diese kriegerische, martialische Szenarien, wahrscheinlich eine Sache der Marginalen. Ja? Wir sollen sie nicht ernst nehmen. Und ich muss gestehen, ich war ziemlich düpiert, ja, von diesen kritischen Stimmen. Aber andererseits, ich kann ja auch nicht behaupten, dass ich diesen Krieg kommen gesehen habe. Ich habe über einen metaphorischen Krieg gesprochen, Krieg der Wörter, Krieg der Metapher, Krieg der Ideen. Ja, also Vielleicht Handelskriege waren damals auch das Thema, ja, wenn wir uns an diesen ganzen Gaskriege erinnern und die gegenseitigen Embargos, ja, dass es zu einer offenen, konventionellen Konfrontation kommt, das konnte ich damals auch nicht sehen. Aber in der Literatur, die ich untersucht habe, gab es diese Szenarien in ganz unterschiedlichen Formaten, in verschiedenen fantastischen Romanen, sage ich mal, im Bereich der Alternativgeschichte.
Und welche Szenarien gab es da genau?
Nun, zum Beispiel bereits im Jahr 99 wurde in Russland ein ziemlich erfolgreicher Roman mit dem Titel, also in russischer Sprache, Ukus Angela, zu Deutsch etwa Engelsbiss, veröffentlicht, die in der nahen Zukunft spielt, und dort führt Russland einen Krieg gegen im Grunde den Rest der Welt, aber vor allem gegen den kollektiven Westen, in einem, ja, eigentlich in einer nuklearen Apokalypse gipfelt. Ja. Und es gab auch Texte von Autoren wie Alexander Prochanow zum Beispiel, also mit starken revanchistischen Subtext, ja, also dort wurde über die Richtung des sogenannten fünften Imperiums nachgedacht. Ja, also das neue russische Imperium sollte dann auf den Ruinen der russischen Föderation entstehen. Und im Fahrwasser von Prochanow kam dann die ganze Kohorte der jungen Literaten wie Sachar Prilepin zum Beispiel, Lichutin, Lejelizarov und die anderen, die eigentlich chauvinistische, antiliberale, nationalistische und im Grunde revanchistische Ideen geäußert haben und die, also mit ihren literarischen Erfolgen, sie auch sozusagen in die Mitte der Gesellschaft platziert haben. Mhm. Ja.
Du untersuchst aber nicht nur die russische Literatur, sondern auch die ukrainische. Ich frage mich, ob auch in der ukrainischen Literatur vielleicht Kriege gegen Russland thematisiert wurden. Und wenn ja, vielleicht gibt es da den Unterschied zwischen der russischen und der ukrainischen Literatur.
Nun, der offensichtliche Unterschied besteht natürlich darin, dass in der ukrainischen Literatur die Offensivkriege kein Thema waren. Ja, also, dass die Ukraine sich irgendwie ausbreitet nach Westen, Osten oder sonst wohin. Ja. Das war absolut gar kein Thema. Aber, ja, sagen wir, so ein Comeback des Imperiums. Ja, eine Rückkehr des Machtzentrums Moskaus in irgendwelcher Form, als Neuauflage der Sowjetunion oder als Neuauflage des russischen Imperiums, das war stets ein Thema, auch in den 90er Jahren in den erfolgreichsten Romanen der ukrainischen Literatur, zum Beispiel in Juri Andruchowitschs Roman Rekreatsie, also in deutscher Übersetzung Karpatenkarneval, also dort kommt aus dem Osten plötzlich so eine Panzerlawine, ja, die das Land überrollt. Es gab auch Texte im Bereich der Alternativgeschichte, also zum Beispiel der Roman Rivne-Rovna von Alexander Irwanet, in deutscher Übersetzung Die Pralinen vom Roten Stern. Ja, dort wird die Stadt Rivne geteilt zwischen einer kryptokommunistisch-russlandfreundlichen ukrainischen sozialistischen Republik und einer demokratisch-nationalistischen westukrainischen Republik. Also solche Szenarien gab es in der ukrainischen Literatur durchaus, und es gab dieser, naja, diffuse Angst davon, dass diese Unabhängigkeit, dieser Staat, diese neu gewonnene Freiheit etwas ist, was Vergängliches, ja, weil es nicht immer da sein kann.
Soweit ich weiß, hast du auch die alltägliche Sprache analysiert, und es geht eher um die Hasssprache. Und in deutschen Diskussionen höre ich manchmal, dass nicht nur Russen, sondern auch Ukrainer Hasssprache verwenden. Intuitiv würde ich sagen, ja, aber die ukrainische Hasssprache ist eben anders. Aber das ist eher intuitiv. Siehst du den Unterschied zwischen der Hasssprache, die Russen mit Blick auf die Ukrainer verwenden, und umgekehrt?
Also auch hier muss man diese Einschränkung vornehmen, dass das, was ich untersucht habe, ist ebenfalls die Sprache, die etwa in den Liedern, ja, in den Pop-Hits auftaucht oder in den Massenliteratur, ja, also wieder mal in verschiedenen fantastischen Erzählungen, ja. Aber es ist jetzt nicht so eine Art Hate Speech, die wir so im Internetforum zum Beispiel finden, ja. Und es ist nicht diese Hassrede, die vielleicht Soldaten im Eifer des Gefechts benutzen. Ja, also das kann ich nicht analysieren. Und ich würde so spontan sagen, also da sind die Unterschiede wahrscheinlich gering oder gar nicht vorhanden. Ja, weil das sind emotionale Ausbrüche, die wir dort erleben. Aber wenn jemand, sag ich mal, einen lyrischen Text schreibt, ja, sag ich mal, in der Stille eines Arbeitszimmers, ja, da kann man sich überlegen, ja, welche Lexemen man benutzt und welchen Wörtern man sich bedient. Und da ist die Wahl der Sprache nicht zufällig, ja. Und in einem Punkt treffen sich natürlich diese beiden Diskurse, also russische und ukrainische Hasssprache. Also es geht um die Dehumanisierung des Feindes. Ja, also dem Feind sollte die Menschlichkeit abgesprochen werden. Und wenn die Russen zum Beispiel die Ukraine pauschal als Faschisten und Nazis bezeichnen, also das hat wenig mit der bestimmten Ideologie, mit Faschismus, sag ich mal, im Sinne von Mussolini zu tun, sondern das ist einfach eine Art und Weise, ein Monster zu benennen. Ja, eine absolute Böse. Und wenn die Ukraine die russischen Soldaten als Orks bezeichnen oder als Zombies, so ist das Ziel auch dasselbe. Ja, also die Dehumanisierung. Orks sind keine Menschen. Aber es gibt auch Unterschiede und ja, das mag ja natürlich so klingen, als würde ich jetzt die ukrainische Seite versuchen, in Schutz zu nehmen. Aber tatsächlich, wenn man so penibel, also die Texte untersucht, wahrscheinlich die populärsten, die so seit 2022 im Internet kursieren, so werden, so wie ich das sehe, vor allem die russischen Soldaten als Orks bezeichnen. Ja, also nicht die Russen pauschal als Nation, sondern wenn wir diesen Pop-Lieder nehmen, die, also sind Hip-Hop oder Punk-Rock, ja, da sind die Orks vor allem die Soldaten der Invasionsarmee. Und es ist sehr wichtig, dass die aufhören können, Orks zu sein, ja, sobald sie die Uniform abnehmen oder die buchstäblich Flinte ins Korn werfen, ja. Bei den Nazis und Faschisten von der russischen Seite her ist das viel schwieriger, ja, weil wir können nicht sagen, wer sind denn die Faschisten in der Ukraine, ja. Wer entscheidet darüber, ob ein Ukrainer ein Faschist ist oder nicht? Natürlich sind die Soldaten alle Faschisten in diesem Sinn, aber was ist mit der Zivilbevölkerung? Das entscheidet einzig und allein die Besatzungsmacht und das macht diese Hassrede so problematisch, ja, weil diese Schimpfwörter sind dann im Grunde das, was die Strukturalisten Floating Signifier nennen, ja, also fließende Bezeichnungen. Ja. Heute ist dieser Mann ein Faschist, morgen sein Nachbar, übermorgen noch jemand anderer. Es ist vollkommen willkürlich. Ja. Es gibt keine klaren Indizien, ja, und keine klaren Merkmale dafür, ja, wie wird der Mensch stigmatisiert. Und da sehe ich schon einen Unterschied in diesem Hate Speech, aber ansonsten gibt es natürlich sehr viele, sehr bedauerliche Gemeinsamkeiten, wobei ich muss das auch, also vielleicht nicht rechtfertigen, aber erklären, ja, in bestimmten Situationen in solchen verbalen Ausbrüchen einfach normal. Ja, und das ist auch aus psychologischer Sicht nicht nur nachvollziehbar, sondern ja manchmal sogar empfehlenswert, ja, dass man ins Verbale geht, um dann diesen emotionalen Druck etwas niedriger zu halten.
Aber das ist schon so ein Wandel, wenn wir jetzt darüber nachdenken. Damals war im Vordergrund so eher das Konzept Brudervolk und jetzt kommt es zu Faschisten sozusagen, zu ukrainischen Faschisten. Und ich glaube, jetzt würde ich eher die Frage stellen mit Blick auf die Ideologie. Was steckt hinter diesem Begriff Brudervolk? Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir hier auch in Deutschland sehr gut verstehen, was man darunter verstanden hat und wir vielleicht auch die Ukrainer sich gefühlt haben, als man die Ukrainer sozusagen als Brudervolk bezeichnet hat.
Ja, die Idee der russisch-ukrainischen Brüderlichkeit oder oft auch mit den Belarussen zusammen, ja, also diese sozusagen heilige ostslawische Dreifaltigkeit, also dieses Narrativ ist sehr stark und war über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, sehr populär. Aber das war eben nicht die einzige Geschichte. Ja, und die Idee der Brudervölker hatte nie irgendwie alleiniges Monopol auf die Beschreibung der Verhältnisse zwischen den Russen und Ukraine. Es gab auch andere Narrative. Und im russischen imperialen Kontext seit dem späten 18. Jahrhundert war zumindest ein Narrativ sehr präsent und das ist die Geschichte des ukrainischen Verrats. Ungefähr seit den Zeiten von Hetman Mazepa, also dem Nordischen Krieg, ist diese Geschichte des ukrainischen Verrats ein fester Bestandteil der russischen politischen Rhetorik und die eigentlich auch der Selbstlegitimation des russischen Staates. Ivan Mazepa wechselt Seiten, also er ist Vasall des russischen Zaren, aber im entscheidenden Moment wechselt er die Seiten und kämpft an der Seite des Schwedenkönigs Karl XII. Ja, und das aus ukrainischer Sicht wurde das als ja, notwendiger Schritt gesehen, ja, um aus der russischen Despotie sich zu befreien. Aus der russischen Sicht ist das ganz klar Verrat und nicht zuletzt deswegen wurde Ivan Mazepa mit Anathema belegt von der russisch-orthodoxen Kirche. Und im 19. Jahrhundert sind die sogenannten Mazepisten, ja, also die Menschen, denen, ja, pro-westliche Orientierung, ja, wenn wir das in das heutige Vokabular übersetzen, ja, die pro-westliche Orientierung der Ukraine nachgesagt wird, sei es, dass sie katholisch sind oder griechisch-katholisch oder dass sie irgendwie für die ukrainische Unabhängigkeit eintreten. Also Mazepisten, das war so ein Stigma, ja, das dann in auch sehr bekannten Texten der russischen Literatur zu finden sind. Und im 20. Jahrhundert wird diese Metapher des ukrainischen Judas nochmal ergänzt mit anderen historischen Figuren, sodass wir praktisch eine kontinuierliche Geschichte, die über zwei Jahrhunderte dauert, also diese Geschichte des ukrainischen Verrats. Und aus der auch im heutigen Krieg spielt das natürlich eine immense Rolle, ja, denn auch hier geht es darum, aus russischer Sicht nochmal oder aus russischer imperialer Sicht, die Abtrünnigen, die Apostaten zu bestrafen und sie sozusagen wieder des Besseren zu belehren.
Und gehört dazu auch sozusagen dieser Mythos um Bandera?
Ja, absolut. Also diese Geschichte des Verrats, also die wurde dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts um die Person von Simon Petlura ergänzt. Ja, also die Petlurivtsi oder Petlura-Leute waren dann für die frühe Sowjetmacht sozusagen die Inkarnation des Bösen, obwohl Petlura eigentlich ein linksorientierter Sozialist war. Aber das Problem war natürlich, dass er für den unabhängigen ukrainischen Staat gekämpft hat, und zwar auch gegen die Bolschewiki. Und dann bereits im Zweiten Weltkrieg und unmittelbar danach kommt dann noch die dritte historische Figur ins Spiel, also der dritte ukrainische Judas, und das ist Stepan Bandera, der Anführer der Organisation der ukrainischen Nationalisten. Ja, und zusammengenommen, also haben wir hier drei historischen Figuren, die miteinander gar nichts zu tun haben, weder in ideologischer noch in historischer Sicht. Ja, das sind Menschen aus verschiedenen Epochen. Aber zusammengenommen auch in den russischen imperialistischen Rhetorik bilden sie eine Einheit. Also die ukrainische Apostasie sozusagen.
Aber schon interessant, wenn ich jetzt mir überlege, und welchen Diskurs wir jetzt erleben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Russland eine Person jetzt im Vordergrund stellt und eher aus dieser Person einen Feind macht. Es geht eher allgemein jetzt über die Ukraine. Es gibt sozusagen nicht Poroschenko, der jetzt als Verräter gilt, oder Zelensky. Klar, die werden dann negativ dargestellt. Mhm. Aber sowas wie damals gibt es nicht. Es wird eher allgemein gemacht, oder?
Es geht natürlich weniger um Personalien, sondern um die Idee. Also die einzige Sache, die diese drei historischen Figuren vereinen, ja, also von Mazepa, Petlura und Bandera, ist die Tatsache, dass die für die ukrainische Unabhängigkeit gekämpft haben. Sonst haben sie gar nichts gemeinsam im Grunde, ja, aber diese eine Sache vereint sie, und genau sie macht sie zu den Verrätern aus der russischen Sicht. Und heute könnte man sagen, dass die Ukraine mit einem pro-westlichen Kurs, pro-demokratischen, europäisch orientierten Kurs denselben Weg geht, ja, aus der russischen Perspektive gesehen. Und das macht ehrlich gesagt auch wenig Hoffnung auf irgendeinen langfristigen Kompromiss zwischen der Ukraine und diesem russischen Regime.
Aber weißt du, in unseren deutschen Diskussionen geht es sehr häufig jetzt auch darum, dass Russland zum Ziel hat, die Ukraine ins Imperium zu holen. Und ich frage mich, eigentlich die Sowjetunion und überhaupt das russische Imperium bestand nicht nur aus Russland und der Ukraine. Und meine Frage wäre dann, warum hat die Ukraine dieses Schicksal erfahren und nicht zum Beispiel Kasachstan oder andere Länder, die damals die Republiken der Sowjetunion waren?
Nun, das ist eine schwierige Frage, die ich wahrscheinlich eindeutig klar nicht beantworten kann. In der Literatur jedenfalls haben wir auch Szenarien, wo andere ehemalige Sowjetrepubliken so eine Rolle übernehmen, ja, also Rolle des Kontrahenten. Zum Beispiel im Roman Sankja von Sachar Prilepin ist Lettland so ein Feindesland, ja, und die russischen Nationalisten gehen dorthin, um dort zu kämpfen. Aber die Ukraine hat sich aus mehreren Gründen wahrscheinlich als ein viel wichtigeres Land für die russischen imperialen Visionen erwiesen. Und ich glaube, das größte Problem liegt in der russischen nationalen Selbstwahrnehmung, ja, also um die russischen Nationsmodelle, bei denen die Rolle der Ukraine eigentlich relativ unklar ist, ja. Wir können mit Sicherheit sagen, dass die Länder wie Lettland, Estland, Litauen, aber auch Kasachstan, Turkmenistan zu dem imperialen Raum gehören, aber die gehören nicht zum Raum der russischen Nation. Also man würde Letten nicht mit Russen gleichsetzen und genauso wenig die Usbeken. Bei den Ukrainern und Belarusen ist die Sache anders. Lange Zeit wurden sie als Teil der russischen Nation gesehen, ja, als regionale Ausprägung des Russentums. Im 19. Jahrhundert gab es eine sehr populäre Vision des dreieinigen russischen Volkes, ja, die drei Bestandteile sozusagen umfasst, ja. Großrussen, Kleinrussen, Schrägstrich Ukrainer und Weißrussen. Und in der Sowjetzeit war dann diese Lage der Ukraine und Belarus anders gehandhabt. Die haben ihre eigene Republiken bekommen. Aber das macht den Status von Belarus und der Ukraine aus russischer imperialer Sicht problematisch, ja. Und gerade deswegen sehen wir auch, dass in der russischen politischen Rhetorik auch oft darum geht, die Russen im Ausland zu verteidigen. Ja, also das, was wir im internationalen Recht als Responsibility to Protect bezeichnen, wird dann im russischen Kontext völlig entstellt, ja, oder entkontextualisiert, wenn man will. Ja, dort geht es darum, das russische Volk, das paradoxerweise außerhalb des russischen Grenzen lebt, zu schützen, indem man dieses Volk heim ins Reich kommt. Aber wer zum russischen Volk gehört, das ist eine sehr schwierige Frage und das ist nicht zufällig sehr diffus formuliert, auch in den Gesetzestexten der Russischen Föderation. Wir können hier zum Beispiel an diesen Begriff der Landsleute im Ausland denken, ja, соотечественники за рубежом, das ist ein Begriff aus den russischen Gesetzestexten. Und dort werden sogar alle Menschen, die nur Russisch sprechen können, als Landsleute im Ausland definiert, ja. Wenn meine Muttersprache Russisch ist, bin ich für den russischen Staat ein Russe. Und das ist egal, wie ich mich selbst bezeichne, wie ich mich selbst definiere. Das, was Moskau betreibt, ist im Grunde eine autoritäre Identitätszuschreibung. Mir wird eine Identität zugeschrieben, egal will ich das oder nicht. Ja, und dann muss man Menschen wie mich, meine Verwandte, andere Russischsprachigen, die müssen verteidigt werden, ja, weil sie ein Teil dieses sehr diffusen, sehr schwach umrissenen russischen Volkes sind.
Aber es scheint so, als ob es dabei so um Gründungsmythos sozusagen geht. Und dann die Frage ist, welche Rolle spielt hier die NATO? Weil das, was ich persönlich wahrnehme, geht es für Russland eher darum, seine eigene Identität zu bewahren. Und so wie ich die NATO dann wahrnehme, dann kann die NATO nur in dem Sinne Russland bedrohen, indem zum Beispiel die Ukraine ein Teil der NATO wird und dann hat Russland keine Chance, sozusagen die Ukraine zurückzuholen. Eine andere Bedrohung, meiner Meinung nach, gibt es nicht von der NATO mit Blick auf Russland. Oder siehst du das anders?
Also ich glaube, aus russisch-imperialer Sicht, NATO übernimmt qua Amt praktisch diese Rolle des Kontrahenten, des Antagonisten, ja. Also wenn es das Gute gibt, muss es auch das Böse geben, ja. Und diesen dualistischen, manichäischen Sicht der russischen Imperialisten muss es natürlich auch einen Feind geben und vom Antlitz dieses Feindes muss auch die Nation sich vereinigen, ja. Und das ist eigentlich die Rolle von NATO in diesen russischen geopolitischen Visionen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es zu einer offenen Konfrontation mit NATO kommt. Es gibt natürlich sehr viele Stimmen in Russland, die das genau wollen und den Staat, den eigenen Staat wahrscheinlich in diese Richtung treiben möchten. Aber das ist immer ein Problem bei diesen literarischen, künstlerischen Visionen. Die existieren immer, ja. Das ist so eine Art Archiv, das immer da ist, aber welche davon verwirklicht werden und welche nur im Archiv bleiben, das kann ein Literaturwissenschaftler schwer vorhersagen, ja. Und wahrscheinlich muss ich hier noch diese weitere Einschränkung vornehmen. In der russischen Literatur der 90er und 2000er Jahren gab es nicht nur neoimperiale Visionen. Es gab auch sehr, sehr viele andere, ja, sehr viele auch liberale oder liberal-konservative und so weiter. Dass diese martialische Szenarien gerade verwirklicht wurde, das hat wiederum wenig mit der Literatur an sich zu tun. Ja, das ist dann schon die Frage an die Politikwissenschaftler, wahrscheinlich an den Soziologen, warum gerade diese kriegerische Visionen so populär geworden sind. Aber jetzt, um auf die Rolle von NATO zurückzukommen, in vielen literarischen Texten aus den 2010er Jahren, ja, sind dann die Länder Osteuropas sozusagen Marionetten von NATO. Ja, also die werden vom NATO angestachelt, um gegen Russland ins Feld zu ziehen. Ja. Und das ist dann eben die Rolle dieser Allianz, die ist eher so verschwörungstechnisch, ja, also rein militaristisch, ja, also NATO ist diesen Visionen da, um Intrigen zu spielen gegen Russland. Ja, das hat natürlich sehr wenig mit der realen Allianz zu tun, mit ihren strategischen Zielen und auch Selbstwahrnehmung.
Werden da auch Lösungen sozusagen für den Konflikt vorgeschlagen, diskutiert, thematisiert?
In der Literatur, meinst
du? Ja, genau.
Ja. Nun, in der russischen revanchistischen Version ist die Lösung die einzige, ja, der russische Sieg, und zwar totaler Sieg über den kollektiven Westen. Vielleicht etwas vereinfachter gesprochen, auch die Zerstörung der internationalen Ordnung, so wie wir sie kennen. Ja, es geht auch um klare Ablehnung von solchen, sag ich mal, teuflischen Sachen wie Menschenrechte oder auch bilaterale Verträge spielen da kaum eine Rolle. Ja, es geht um die Logiken von Macht- und Gegenmachtbildung. Das ist das Wichtigste da. Das ist aber nicht die Lösung im Sinne einer friedlichen Beilegung des Konfliktes, ja. Und ehrlich gesagt, genauso wenig sehe ich das auch in der ukrainischen Populärliteratur heutzutage, dass da an solchen Lösungen gearbeitet wird. Man muss ja natürlich auch sagen, es ist nicht die Aufgabe der Schriftsteller, Diplomaten zu spielen. Ja, die Literatur arbeitet oft mit zugespitzten Stereotypen, mit Klischees, ja, und nicht mit, keine Ahnung, soziologischen Diagrammen oder sowas. Ja. Es geht darum, emotional aufgeladene Symbole zu präsentieren und vielleicht weniger um irgendwelche Verträge auszuarbeiten.
Ich weiß auch, dass du die Ideologie, die russische Welt sozusagen, Russkij Mir, analysiert hast. Welche Rolle spielt die Ukraine in dieser Ideologie?
Auch dort ist diese Rolle eigentlich zentral, obwohl dieser Weltbegriff natürlich global ist. Ja, bei dieser, ich nenne sie Ersatzideologie von Russkij Mir, geht es darum, die russische Gemeinschaften im Ausland, und zwar weltweit, an den russischen Staat anzubinden. Ja, also der Ausgangspunkt ist eine eigentlich ganz banale Feststellung, dass Millionen von russischsprachigen Menschen außerhalb der russischen Staatsgrenzen leben. Ja, und die Frage, die sich dann die russischen Polittechnologen sich irgendwie ab Anfang 2000 Jahren gestellt haben, wie kann man diese Diasporas anbinden? Ja, ursprünglich war das gar keine revanchistische oder neoimperiale Idee. Im Gegenteil, das war eher ein postimperiales Modell. Ähnlich wie British Commonwealth oder Frankophonie oder im spanischen Kontext reden wir oft von sogenannten Las Países Hispanohablantes, ja, die spanischsprachigen Länder. Aber in 2010er Jahren wurde diesen Ideen von Kreml regelrecht vereinnahmt, verstaatlicht und dann für die eigene Außenpolitik instrumentalisiert. Und ab diesem Moment spielt Russkij Mir eine ganz andere Rolle. Also dieser Begriff wird resemantisiert, also wird neu verhandelt. Und dann bedeutet das praktisch den Anspruch Russlands auf die Territorien, wo die russischsprachigen Menschen leben. Und das ist vor allem dann Belarus, die Ukraine, Teile von Moldova und Baltikumländer. Ja, also insofern spielt dann die Ukraine dort eine wichtige Rolle als russisch imperialer Raum.
Ja, mit Blick darauf stellt sich dann so sehr schwierige Frage, wie könnte jetzt sozusagen der Krieg gestoppt werden und wie könnte dieser Konflikt gelöst werden? Siehst du da die Möglichkeit?
An meinem Material kann ich keine Lösung irgendwie feststellen. Ja, also das heißt, also wenn ich als Literaturwissenschaftler spreche, würde ich jetzt so spontan kein Szenario aus dem Hut zaubern. Im Gegenteil, ja, wenn wir diesen Krieg als Krieg gegen die Apostaten, gegen die Abtrünnige bezeichnen, ja, und das lese ich natürlich an sehr vielen Texten in der russischen Sprache festmachen, dann muss man sagen, also das ist ein fast schon religiöser Krieg, ein Glaubenskrieg. Und ein Glaubenskrieg ist immer total. Ja, es wird geführt, bis der Kontrahent kapituliert. Es muss aber nicht heißen, dass wir diesen literarischen Szenarien blind vertrauen müssen. Ja, ich glaube, es gibt sehr wohl Raum für Verhandlungen, für, naja, also mögliche Kompromisse, ja, kann man auch prinzipiell nicht ausschließen. Ja, aber das ist dann wiederum die Aufgabe der Diplomaten. Ja, aus der kulturwissenschaftlichen Perspektive wäre meine Prognose relativ pessimistisch, denn ich würde sagen, dass solange in Russland diese imperialen Narrative so eine hohe Konjunktur genießen, kann ein Friedensvertrag nur zwischen Russland und Ukraine nur einen temporären Charakter haben. Es kann nur eine Art Pause sein, bis das Imperium wieder die Kräfte sammelt. Aber man muss natürlich auch sagen, auch diese Utopie des tausendjährigen russischen Reiches ist auch eine Phantasm. Ja, und man muss auch diesen Szenarien nicht blind vertrauen und sagen, ja, dieses Imperium oder dieser revanchistische Staat wird Jahrzehnte oder Jahrhunderte überdauern. Das ist auch im Grunde nur eine bloße Behauptung.
Lieber Alexander, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Wir haben heute versucht, aus literaturwissenschaftlichen Perspektive den Konflikt und, würde ich sagen, den russischen Krieg gegen die Ukraine zu analysieren. Und es bleibt nur zu hoffen, dass die Realität für die Ukraine besser sein wird, als das in der russischen Literatur beschrieben wird. Eins steht für mich auch fest, die interdisziplinäre Sicht bei der Analyse solcher Konflikte, jeglicher Konflikte, immer einbezogen werden soll. Und hoffe, das wird auch in Zukunft so gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für heute. Bis zum nächsten Mal und до побачення.